Ich war Ende Januar zuletzt bei euch hier zum Predigen. Letzte Woche war ich auch hier im Gottesdienst und habe mich echt gefreut, hier mit Angela wieder zu sein. Als ich hier predigte im Januar, habe ich den Titel gehabt, bis ans Ende der Welt. Das war der Auftrag, den Jesus den Jüngern gab, wohin sie gehen sollten mit der guten Botschaft seiner Auferstehung und der Erlösung, die er am Kreuz bewirkt hatte. Und dann hatte ich mit Armin mal was geschrieben, dass ich nach Sri Lanka fahre und ein bisschen was erzählt davon. Und er hat mich gebeten, dass ich heute davon etwas berichte. Normalerweise möchte ich immer eine Bibelpredigt halten, irgendwie mit einem biblischen Thema. Aber ich habe das gerne so aufgenommen. Ich bin jetzt zum vierten Mal in Sri Lanka gewesen mit einem Freund, der Tamile ist und von dort kommt. Und jetzt gucke ich mal, jetzt kriegen wir das, wir kriegen das bestimmt alles gleich hin. An ist es. Gut, genau, das war jetzt zu weit. Da ist es. Also, ihr seht, da oben im Norden, da sind wir ungefähr, und ganz da unten rechts an der Südspitze Indiens, da liegt Sri Lanka. Sind ungefähr 8000 Kilometer Luftlinie. Ich habe 24 Stunden gebraucht, um dorthin zu fliegen, über Kopenhagen und Abu Dhabi und dann nach Colombo. Ich sagte, ich war das vierte Mal da. Den Freund habe ich kennengelernt 2008 während meiner Bibelschulausbildung in Erzhausen vom WFP, hatte ich so spät noch ein Studium begonnen, und dort habe ich diesen jungen Mann Vinod kennengelernt. Hier seht ihr rechts da oben den Vinod, ich bin in der Mitte, und links ist Josef. Wir drei waren ein Team, wir haben die erste Woche zusammen verbracht. Links unten seht ihr mich mit einem sogenannten Tuk-Tuk. Und ich hatte mit meinem Bruder mal per WhatsApp geschrieben, und der sagte, ja, wir können ja mal wieder so eine Reise machen. Wie wäre das mit einem Tuk-Tuk von Sri Lanka nach Hamburg? Es wäre schwierig. Ein schönes Gefährt, ganz speziell, aber auch typisch für diese tropischen Länder. Ja, wie komme ich nach Sri Lanka? Dieser Vinod ist ein Mensch, der kam 1989 war er 14 Jahre alt hier nach Deutschland, weil in Sri Lanka ein heftiger Bürgerkrieg tobte zwischen den Tamilen, die im Norden wohnen, und den Singalesen, die eigentlich die Hauptbevölkerung dort ausmachen. Und sein Vater, der war ein Geschäftsmann, der hat gesagt, ich will meinen Sohn sein Leben nicht gefährden, und hat ihn quasi als unbegleiteten Jugendlichen mit Schleppern und Schleusern losgeschickt, und er kam hierher. Und mit 22 Jahren ist er dann hier in Deutschland, ist ihm Jesus begegnet. Ist er Christ geworden. Es hat sein Leben vollständig verändert. Vorher war er eher auf der Seite der Tamil Tigers. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert. Da war auch so ein furchtbarer Terroranschlag auf dem großen Flughafen dort in Colombo. Und hat dann nochmal Geschichten erzählt, dass er da vorher Leute bedroht hat, auch also andere Tamilen, die hier in Deutschland waren. Und sein Leben hat sich radikal verändert. Er kam in Krefeld zum Glauben und hat dann mit mir diese Pastorenausbildung gemacht. War in der Zeit voll berufstätig noch, hat gut verdient. Aber sein Herz war dafür da, Gemeinde zu gründen, Gemeinde zu bauen. Und in der Gemeinde, wo er war, in Krefeld, war für das Thema Gemeindegründung nicht so viel Raum. Und er hat dann trotzdem seinen Job aufgegeben, hat eine Halbtagsanstellung gekriegt. Und inzwischen hat er eine Gemeinde in Nettetal gegründet, die gut läuft. Da sind etwas mehr Leute im Gottesdienst. Im Ruhrgebiet, muss man sich auch vorstellen, ist ein ganz hartes Pflaster für Gemeindegründung. Und noch in einer Nachbargemeinde eine zweite Gemeinde. Und er hat irgendwie eine Art, auf Leute zuzugehen und sie zu motivieren, das Reich Gottes zu bauen. Der war im Februar in der Ukraine, nicht das erste Mal, unterstützt dort mal Gemeindegründungen und betreut auch dort zwei Gemeinden. Und er ist seit Jahren auch in Sri Lanka unterwegs, um dort die Gemeinden zu ermutigen und zu unterstützen. Den Josef, den ihr da links seht, der Vinod ist verheiratet, haben drei Kinder. Der Älteste ist irgendwie, macht jetzt eine Ausbildung um die 20, und die Jüngste ist 10, ja, genau. Josef, den lernte ich vor 6 Jahren auf einer ähnlichen Reise kennen. Der ist Pastor in einer Gemeinde in einem Armenviertel. Da zeige ich euch gleich auch noch ein Bild davon in Colombo. Und hat aber die Gemeindeleitung schon an seine Tochter und Schwiegersohn übergeben, weil er auch mehr dafür da ist, um die Pastoren und die Gemeindegründung im ganzen Land zu betreuen. Das, was ich an diesen beiden Menschen erlebt habe, kenne ich so eigentlich nicht. Dass Menschen so in ihrer Berufung leben und eine Vision haben, das Reich Gottes auszubreiten. Ich war selber sehr berührt in dieser Reise und auch ein Stück angesteckt von den beiden, muss ich echt sagen. Sri Lanka ist ein Land mit 22 Millionen Einwohnern, ein wunderbares, wunderschönes Land. Die Ausdehnung von Norden nach Süd ist ungefähr 445 Kilometer, von Ost nach West 225. 75% der Bevölkerung sind Singalesen und knapp 16% Tamilen. Die Tamilen leben überwiegend im Norden und auch im Zentrum, wo die Berge und die ganzen Teeplantagen sind. Diesen Teeanbau haben die Engländer vor 200 Jahren oder so, als es eine Kolonie war, dorthin gebracht und haben auch aus Südindien Tamilen nach Sri Lanka geholt. Deswegen sind die da, die anderen sind schon viel, viel länger dort. Es ist ein wunderschönes Land mit einer wunderbaren Flora und Fauna. Und dann ist es ja auch tropisch. Also am Tage sind es immer 30 bis 35 Grad im Schatten und nachts kühlt es auf 25 ab. Und ich war dankbar, dass wir eine Klimaanlage hatten in unserem Hotel und in manchen Seminarräumen auch, weil es ist schwierig für uns. Also ich war einmal dort. Das hatte auch der Vinod organisiert und wir wollten Geld sparen und dann hat er eine Wohnung gemietet und dann haben wir da geschlafen. Es war einfach drückend heiß nachts. Das war jetzt richtig schön. Genau. So, da bin ich. Hier seht ihr ein paar schöne Bilder. Ist das da ein bisschen heller? Ja, genau. Also rechts seht ihr Teeplantagen, rechts unten. Gibt es hier eigentlich auch so ein Ding? Gibt es auch dort? Das ist ein Schild für eine Gemeinde, die ist in meinem Rücken, Assembly of God, und die haben quasi die Gemeinde mit Blick auf diese Teeplantage, ist da in dem Bereich ein sehr hügeliges Land. Das sieht man hier auch mit Bergen und diese Palmen überall, unterschiedlichste Palmenarten, ganz wunderbar. Und also ich persönlich mag das Essen. Hier sieht man, so wird gegessen mit Händen, mit der rechten Hand, nicht mit der linken. Ja, das ist so sortiert, dass man mit rechts das eine macht, und in Indien gibt es ja auch wenig Wasser. Da ist zum Beispiel so, dass man mit links sich andere Sachen macht halt. Genau. Hier seht ihr auch etwas Besonderes. Ihr seht eine Kirche hier, die ist schon etwas verfallen. Und der Versammlungsort und war in meinem Rücken. In der Kirche waren wir nicht. Das war der Ort, wo unsere erste Konferenz war. Und wenn ihr euch das Bild mal anguckt, könnt ihr mir sagen, ob euch da was auffällt. Wenn ihr hier oben mal hinguckt, das ist eine riesen Buddha-Statue. Man konnte sie viel von Weitem richtig sehen. Also keine Ahnung, ob sie 10 Meter hoch war. Und das gibt da so eine Bewegung im Land, dass die quasi alle Berge besetzen. Und wenn irgendwo eine Kirche ist oder ein hinduistischer Tempel, dann wird zum Teil mit geheimer Vorbereitung, ohne Baugenehmigung, wie auch immer, wie nur erzählte, gab es einen Bauzaun, richtig riesengroß. Der stand da 2 Jahre, keiner wusste warum. Und eines Tages war der Bauzaun weg und dahinter war ein hinduistischer Gott, eine Buddha-Statue aufgebaut. Das ist eine Proklamation, das gehört geistlich jetzt zu uns, zu den Buddhisten. Interessante Vorgehensweise. Kennen wir ja gar nicht als Christ. Wir wissen, das Reich Gottes passiert hier drin, in uns Menschen. Da passiert etwas. Und oft ist es unsichtbar, was passiert. Aber wir merken auch, welche Spannung da ist. Dieser riesige weiße Buddha ist da oben. Und da unten sind Menschen und beten Christus an, den auferstandenen Herrn. Der von sich sagt, und was wir glauben, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Hier seht ihr die Orte, in denen wir in der ersten Woche waren. Also es gab ein Programm. Ich hatte mit dem Wienort nur ein paar Mal vorher telefoniert. Worum geht's denn? Und das Thema war Kingdom Vision und Pioneers Conference. Am 12. fing's an. Das war halt der Ort, den ihr, da wo ihr oben den Kurunegala. Also ich kann es nicht so aussprechen. Ich kann auch Tamilisch und Singalesisch nicht auseinanderhalten. Egal. Jedenfalls komme ich da am Dienstagmorgen am 12. an am Flughafen, werde um 6:30 von den beiden abgeholt nach 24 Stunden Reise. Ich hatte nicht so gut im Flugzeug geschlafen und dann sagt der Josef, ja, wir fahren jetzt zu der ersten Veranstaltung und dann kannst du ja predigen auf Englisch. Also es war richtig, das war besonders. Und trotzdem war es gut. Es war richtig gut. Da war so ein Saal wie dieser, der war, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, da, genau. So, da waren vielleicht 130 Leute am Dienstagmorgen um 9. Ich war berührt. Es waren nicht alles Pastoren, die hauptberuflich da sind. Und die wenigsten Pastoren sind auch nur Pastoren, weil sie gar nicht so viel Geld von ihren Gemeinden bekommen können, weil die einfach arm sind. Über 130 Leute am Dienstagmorgen da. Und wir haben angefangen mit Lobpreis und die Leute waren sofort im Lobpreis, standen, haben die Hände erhoben, haben Gott angebetet. Eine wunderbare Atmosphäre, wo Menschen wirklich da sind, um das Reich Gottes auszubreiten. Es waren alles Mitarbeiter, die ihre Arbeit an dem Tag ruhen ließen und zu diesen Konferenzen gekommen sind. Das Ziel von diesem Thema Kingdom Vision ist, dass in diesem Land, wo es sehr viele Dörfer, Menschen auf Dörfern gibt, die noch nie das Evangelium gehört haben. Man sagt zwar, dass das Christentum sehr früh nach Sri Lanka kam. Also der Apostel Thomas ist, sagt man, im Süden Indiens begraben worden. Der ungläubige Thomas, der Jesus unbedingt noch berühren wollte. Und das Grab haben wir vor ein paar Jahren dort auch besucht, zumindest da, wo es sein soll. Und genau aus dieser Bewegung dort aus Indien kamen halt damals auch schon Christen nach Sri Lanka. Wir haben ja gesehen, dass, muss ich nochmal zurückgehen, das habe ich gar nicht mit euch besprochen. Hier, genau, Bürgerkrieg, Religionen, genau. 70% sind Buddhisten, knapp 13% Hindus, dann gibt es knapp 10% Muslim und ungefähr 7,4% Christen, davon sind 6% Katholiken und die anderen halt andere evangelisch beziehungsweise eher charismatisch pfingstlerische Gemeinden. Das ist nicht wirklich viel, wenn man denkt, da gibt's schon 2000 Jahre auch Kirchengeschichte, länger als bei uns wahrscheinlich in dem Land. So, und jetzt ist es so, dass in dem Land ganz viele Dörfer überhaupt gar nicht mit dem Evangelium erreicht sind. In den großen Städten ist es so, dass es da einige Gemeinden gibt. Und wir waren auch bei einer Ordination, da sind 91 Leute dort aus dem Land ordiniert worden von so einer akademischen Bibelschule, die auch von Amerika und Asien weiter noch unterstützt wurde. Und der Pastor, der die eingeführt hat, hat gesagt, Leute, geht nicht dahin, wo schon so viel ist, wo schon so viele Gemeinden sind, sondern geht dahin, wo nichts ist. Und genau das ist auch die Vision von dem Josef und dem Wienort, dass sie die Gemeinden stärken und die Leute stärken, die auch bereit sind, rauszugehen. So. Insgesamt haben wir ungefähr 400 Menschen dort in diesen 5 Standpunkten erreicht. Und es lief immer so ab, fing an mit Lobpreis, dann kam eine Predigt, der Josef hat immer eingeleitet, dann hat immer Wienort gepredigt oder ich als Erster. Und am Nachmittag gab es eine Teepause und dann ging es weiter. Es war eigentlich ein 4 Stunden Gottesdienst mit 2 Predigten. Können wir uns kaum vorstellen. Ja, aber die Leute waren einfach dabei und die waren mit dem Herzen dabei. Und am Ende hat der Josef das dann immer zusammengebunden und nochmal praktische Handlungsanweisungen gegeben, wie sie die Menschen in ihrem Umkreis erreichen können. Und gar nicht so, dass sie groß predigen müssen, sondern dass sie die erreichen, die sie kennen, mit denen sie zu tun haben. Und nach dem dritten Tag bekamen wir einen Anruf von einer Teilnehmerin, die so berührt war von diesen 4 Stunden Gottesdienst, dass sie sagte, ich besuche meine Bekannte oder Freundin, die ich habe, die war im Gefängnis gewesen, weiß den Grund nicht. Die war Christin, aber sie wollte mit ihr reden, sie ermutigen. Und dann hatte diese Frau 4 Leute zu Besuch. Und dann haben sie geredet und geredet. Und diese 4 Menschen haben das erlebt, was du, Steffen, erzählt hast. Sie haben Jesus eingeladen in ihr Leben, haben Jesus ihr Leben begeben. Und das ist so schön zu hören, wie man merkt, dass es wirkt auch nicht so schwer. Ja, es wirkt nicht so kompliziert. Und wir glauben ja, dass eigentlich die Botschaft von Jesus nicht wirklich kompliziert ist. Ja. Zu dem Treffen gehörte auch noch, dass man den Leuten, die haben immer ein Mittagessen noch gekriegt. Und das sieht da so aus, die haben da so eine Schale, so eine Papierschale, so eine Pappfaltschale, da ist dann Reis drin, bisschen Curry, ein bisschen Gemüse und manche nehmen es mit nach Hause und andere setzen sich auf den Stuhl und essen das mit den Händen da. Da viele ganz arm sind, bekommen die auch, wenn sie wollen, Fahrgeld. Die kommen dann mit dem Tuk-Tuk oder mit dem Motorrad. Und da erzähle ich später noch eine kleine Geschichte dazu. Am Freitagmorgen waren wir in dem Ort Kalutara. Also Kalutara ist, das steht gerade nicht drauf, hier direkt am Wasser. Sehr schön gelegen. Es ist ja alles grün und das ist alles blüht alles. Und dann hatten wir eine Zeit des Lobpreises und dann fange ich an zu predigen. Und das war so, ich konnte gar nicht weiterreden, weil die Gegenwart Gottes so war. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt. Das ist, als ich einer Schwester das erzählte, sagt sie, ja, das ist ja das, was so attraktiv ist, wenn Gott in unserer Mitte ist und uns berührt. Und ich habe dann aufgehört zu predigen, sagte ich, jetzt so, also es war, als wäre es voller Engel, als wäre voller Schönheit in diesem Gottesdienst. Und ja, kann man Gott fühlen? Kann man wissen, dass Gott da ist? Menschen fingen an zu weinen, die haben sich hingekniet und es ist schön zu wissen, dass Gott da ist. Es ist schön zu wissen, dass Gott da ist. Hier seht ihr einen Pastor, Bremedatsche heißt er. Da habe ich mich verschrieben, Bremedatsche, und seine Frau heißt Ellum. Dieser kleine Mann ist 2 Jahre älter als ich, 72, und als er jung war, war er buddhistischer Priester. Mit 20 Jahren hatte er eine Karriere vor sich, hat aber irgendwie nachgedacht und Dinge beobachtet und sagte, da war ein anderer junger Priester mit 14 hatte schon eine Frau irgendwie und dachte, das stimmt doch so nicht. Und in diesem Grübeln und Hinterfragen ist ihm Jesus begegnet, hat irgendwie von Jesus geträumt und dann gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, geh weg. Gib alles auf. Und wenn man die Buddhistenpriester da sieht, dann haben die alle so ein schönes rot-orangefarbenes Umhang um. Und in manche Restaurants, wo man isst, denke ich, da ist ja ein Tisch mit weißen Tischdecken gedeckt. Wofür ist das denn? Ja, das ist für die Priester. Wenn die kommen, dann dürfen die da sitzen. Und das ist da, also die sind schon, die haben einen sehr hohen gesellschaftlichen Stand. So. Und mit 20 hat er das alles aufgegeben, das, was da vor ihm war, und hat von dem wenigen Geld, was er hatte, sich erstmal andere Kleidung gekauft und ist dann und im Ort, wo er war, nach Colombo gegangen und ist dort ziemlich schnell auf einen Mann getroffen, der sich dann herausstellte als der Pastor der größten Pfingstgemeinde dort. Und der hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Da ist er selber Pastor gewesen und ein paar Jahre später hat er so den Eindruck, es wäre Zeit, da dort in dem Ort, wo sie jetzt sind, eine Kirche zu gründen. Er sagt, das ist so, also das Kalutara, aber der Ortsteil ist Panadura, ein strenges Buddhistengebiet. Also, und mittendrin hatte er das Gefühl, da sollte er eine Kirche gründen. Alle haben gesagt, lass es sein, das geht nicht, das geht nicht. Und dann hat er aber nicht losgelassen und hat weiter gebetet und gesucht. Und dann hatten sie das Grundstück und haben sie keine Baugenehmigung gekriegt. Heute ist dort eine Gemeinde, Und dort war diese besondere Begegnung mit dem Heiligen Geist. Also das war so berührend. Ihr merkt, als ich das gestern aufschrieb, ich musste so weinen, weil es so tief war, dass Gott einfach da ist. Und wir denken manchmal, dass die Finsternis so stark ist. Nee, der Teufel hat keine Macht. Nein, er hat keine Macht. Und da an der Gemeinde habe ich dann am Sonntagmorgen, bevor ich dann zurückgeflogen bin, auch nochmal predigen dürfen. Genau. Sonntagsgottesdienst waren wir in der Gemeinde von dem Pastor Josef in diesem Armenviertel. Und was wirklich auffällt, also hier kann man ein bisschen sehen, dort sieht das gar nicht so aus, ist das ein altes, graues Gebäude. Hässlich, richtig hässlich. Dann kommen wir da sonntags um kurz nach 8 an, also die feiern immer etwas früher Gottesdienste als wir, weil es dann auch noch nicht so heiß ist, sie haben auch keine Klimaanlage da drin. Und dann gucke ich mir das Gebäude so an und aus dem dritten Stock kommt Lobpreis. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast. Das hat mir so, war so ein Bild in dieser kaputten Welt, sprachst du auch davon, und da war ein Lobpreis schon da. Und der erreicht mein Herz. Waren vielleicht 150 Leute. Und genau, das ist die Gemeinde dort links, seht ihr sie. Und dann ist, die machen das einmal im Monat so, dass sie am hier, das sind die Kinder der armen Familien dort in der Umgebung. Und einmal im Jahr, das sind 5 Kilo Reis. Einmal im Monat kriegen die halt 5 Kilo Reis irgendwie. Und ein paar andere Sachen machen sie auch mit denen. Und die Mütter kamen dann dazu zur Übergabe. Und wird dann immer gerne alles fotografiert. Gut, das würden wir jetzt nicht unbedingt so machen, aber das ist da so. Und keiner stört sich auch daran. In der zweiten Woche war das so, dass wir ein ganz anderes Projekt hatten. Das stelle ich gleich vor. Und dort hat ein Dr. Ulf Strobin gepredigt. Der Dr. Ulf Strobin ist Theologe und Anthropologe, hat ein paar Jahre in Namibia in der Mission gearbeitet mit seiner Frau und Familie, ist jetzt in Finnland. Seine Frau ist Finnin, dort haben sie ihre 3 Kinder, aber er reist durch die ganze Welt und gründet auf der ganzen Welt Bibelschulen für Orte wie diese. Und das hat einen ganz besonderen besonderen Hintergrund. Ganz interessant ist, dass er in seiner kurzen Predigt seine Lebensgeschichte erzählt hatte, wie er als Junge ein völlig daneben geratenes Kind war. Er war kurz davor, aus der Schule zu fliegen, hat dauernd Stress und Streit gemacht mit anderen Kindern, war überhaupt nicht zu bändigen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Jesus ihm begegnet ist, aber Jesus ist ihm begegnet und sein Leben hat ihn sich total verändert. Innerhalb von wenigen Wochen war er nicht mehr der Schlechteste und rauschmissgefährdet, sondern einer der besten Schüler. Mehrere Lehrer haben ihn eingeladen und gesagt, Ulf, was ist mit dir passiert? Das haben wir noch nie erlebt. Und tatsächlich, ich persönlich habe noch nie einen solchen Theologen oder Pastor erlebt wie ihn. Also ein wandelndes Lexikon, aber so hat eine so feine Art, Menschen abzuholen. Dieses Projekt stelle ich euch gleich nochmal vor. Warum hat er sein Zeugnis erzählt? Warum sollen wir unser Zeugnis erzählen? Er hat gesagt, wenn wir mit Leuten über Gott reden, dann sollen wir sie nicht bepredigen, sondern auch das erzählen. Was waren wir denn für Menschen, bevor wir Christus kennengelernt haben? Und was sind wir vielleicht heute noch für Menschen, obwohl wir Christus kennen? Die Leute müssen wissen, dass wir auch einmal Sünder waren. Dass wir einmal nicht erlöst waren. Das hat sich mir sehr eingeprägt. Dieser Satz, dieses Wissen um und dieser Gedanke um unsere eigene Unerlöstheit, die wir ja kennen, wenn wir drüber nachdenken. Manchmal ist es schwierig, wenn wir so christlich aufgewachsen sind, so Armin und Ingrid so tolle Eltern hatten, dann sind wir richtig so sozialisiert oder Sonja, Jonathan und so. Ja, und trotzdem ist es notwendig, dass wir selber merken, nee, ich brauche Jesus, ich brauche diese Vergebung und Veränderung. Gut. Jetzt kommen wir zu diesem Bibel pro Schulprojekt. Also in der zweiten Woche war von Montag bis Freitag ein Bibelschulprojekt für Sri Lanka. Also da waren 18 Pastoren, Singalesen und Tamilen. Die waren eigentlich dazu eingeladen, auch aus verschiedenen Gemeindeverbänden. Also das hat mich berührt. Einmal diese beiden Volksgruppen, die eigentlich mal sehr stark verfeindet waren, die jetzt da zusammensitzen, zusammenarbeiten und man merkt nichts von, also wenn Bayern und Preußen zusammen sind und sie Christen sind, sollte man eigentlich auch nichts merken. Also ist das dann gut. Jedenfalls, das war so schön, mit diesen Männern da zusammen zu sein. Da waren jetzt keine Frauen dabei. In den Konferenzen, die wir davor hatten, da waren oft 2/3 Frauen, die da sind und die auch begeistert sind, wirklich Gemeinde zu bauen. Genau. Dieser Workshop ging über 5 Tage und das eine war, es geht nicht um Wissensvermittlung. Es geht nicht um ein etwas Akademisches, dass die Leute sich auf die Schulter klopfen können, ich weiß jetzt das, sondern es geht darum, wie kann ich die Bibel lesen und die Bibel auch verstehen, auch in ihrem geschichtlichen Zusammenhang. Ja, das, was Jesus zu den Leuten damals geredet hat, müssen wir ja heute auch verstehen, weil unsere Kultur eine ganz andere ist. Und auch zu lernen, wie kann ich das heute auslegen. So, das ist etwas, was vorgegeben ist. Diese Themen, die werden übersetzt. Hier sieht man das Curriculum, das kann man jetzt sicherlich etwas schwer für euch lesen. Also die beiden oberen, also Hermeneutik 1 und 2, das sind Dinge, die übersetzt werden. Aber alles andere, Evangelisation, geistliche Elternschaft zum Beispiel ist ein Thema, Kirchenbau, also Kirchengründung, Lebensveränderung, dann Menschen zu begleiten, dass man vollmächtig dient, Leiterschaft, was bedeutet das? Wie gehen wir mit Kindern und jungen Leuten um? Und die Kultur und von Sri Lanka und systematische Theologie, das sind alles Dinge, die auch vor Ort entwickelt werden sollen. Warum macht man das so? Die haben gesagt, sie wollen vielleicht 370 Stunden Theorie mit den späteren Bibelschülern machen. Aber es gibt in der Bibel gibt es etwas, was für die ganze Welt gleich ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns angucken, wie Jesus gepredigt hat, hat er sich sehr viel bezogen auf das Leben der Menschen vor Ort. Diese ganzen Beispiele, die Jesus oder Gleichnisse genommen hat, bezogen sich auf das Leben im Hier und Heute und in der damaligen Kultur. Und der Ulf Strobin sagt, es ist wichtig, dass wir auch eine lokale Theologie haben. Wir haben die globale Theologie, dass Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Gott und gleichzeitig Mensch gewesen, er ist gestorben, auferstanden. Das alles gilt ja für die ganze Christenheit auf der Welt gleich. Aber wie wir das vermitteln und wie das vor Ort auch umgesetzt wird. Zum Beispiel, wie mache ich denn geistliche Elternschaft? Wie begleite ich Menschen in ihrem Wachstum, wenn sie Christen werden? Das hat ganz viel mit Kultur zu tun. Früher war es ja oft so, die Missionare kamen dann mit den Eroberern und haben auch ihre Kultur mitgebracht. Da musste der Pastor erstens entweder so ein Bäffchen umziehen oder eine Krawatte oder wie auch immer. Wofür ist das wichtig? Warum können die Leute sich nicht weiter so anziehen, wie sie sich heute anziehen? Zum Beispiel. Und das war eine sehr intensive Woche. Auch mit die Teilnehmer seht ihr da rechts. Und es war ein Einstieg. Im Herbst wird es nochmal eine Woche weitergeben und im nächsten Frühjahr soll das dann abgeschlossen werden, das Curriculum zu entwickeln. Genau. Was kann ich dazu sagen? Habt ihr Fragen dazu vielleicht? Nö. Gut. Abschluss. Am letzten Sonntag am Samstag, noch eine Taufe im Indischen Ozean. Ihr seht, wie tief wir da im Wasser stehen. Und dann kamen immer so leichte Wellen. Die waren wirklich nicht so stark. Und das Wasser war sehr warm. Und 15 Leute aus 2 verschiedenen Gemeinden wurden da getauft. Eine schöne, schöne Atmosphäre. Wir waren vorher in der Gemeinde da von dem Josef. Da haben wir kurze Informationen nochmal zum Thema Taufe gegeben und dann sind wir eine halbe Stunde dorthin gefahren. Und dann gab es da die Taufe und Segnung, alles, was dazu gehört. Wunderbar. Mit Blick auf Colombo, das könnt ihr jetzt nicht sehen, auf die Skyline von Colombo. Das war sehr schön. Ja, dann hatte der Vinod, der Josef, eine Idee. Die hat er, glaube ich, in der ersten Woche, ich dachte, das wäre schon länger geplant gewesen. Nein, war es gar nicht, dass er gerne Flyer verteilen würde zu Ostern. Und mit der Osterbotschaft. Hat er auch irgendwas schon aufgeschrieben in Tamilisch und Singalesisch. Und in der zweiten Woche hat er dann einen Pastor getroffen von denen, die da zusammen waren. Der hatte eine Druckerei, der Pastor. Und dann hat er in wenigen Tagen das veranstaltet, dass sie 150.000 Flyer auf Tamilisch beziehungsweise Singalesisch gedruckt haben. Die Pastoren haben die mitgenommen und die haben sie verteilt. Und hier sehen wir die Leute von der Gemeinde von dem Josef, die halt die Flyer da alle in der Hand haben. Also es war so ein Stapel, der war so hoch. Und der Pastor, der die Druckerei hatte, hat nur halt finanziell Geld für die Drucketinte und für die das Papier genommen. Und das Interessante war auch, dass viele, und wir haben dann noch Spenden gesammelt für diese Aktion. Und viele Pastoren, die vorher Fahrgeld gekriegt haben, haben das da wieder reingeschmissen. Weil sie sagen, das ist uns wichtig. Josef hat nochmal gesagt, da stand keine Kirche drauf auf dem Zettel. Da stand nur das Evangelium drauf. Auch keine. Also es war einfach so, dass sie wollten, dass Menschen jetzt zu dem Osterfest hören, wie ist denn Gott? Was hat er denn gemacht? Warum wird Ostern gefeiert? Ja, vielleicht werdet ihr euch fragen, wie funktioniert das denn überhaupt? Wie, also machen Leute das, sowas zu finanzieren? Also Pastoren leben von Spenden, da gibt's keine Staatskirche und diese ganze Aktion hat diese zwei Wochen mit diesen 5 Konferenzen und mit dem Workshop, die hat insgesamt 7.000 Euro gekostet. Vinod muss das alles eben zusammen mitbringen, damit das klappen kann. Also es sind die Konferenzen, 5 Konferenzen gewesen, aber auch diese Hotelkosten für die 18 Pastoren und für uns mit dem Seminarraum, mit Verpflegung und alles. Und der Vinod hat einige tamilische Freunde dort in Krefeld. Da gibt's auch eine tamilische Gemeinde und auch sonst Leute, denen das auf dem Herzen ist. Die haben dort in der Gemeinde einen extra Topf, an den man das spenden kann. Und es gibt noch eine andere Organisation für Gemeindegründung und darüber werden auch Spenden gesammelt. Also das ist alles so, dass es ja irgendwie immer hinkommt. Braucht Gebet, aber es braucht auch Leute, die sagen, ja, wir wollen, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. Und Jonathan hatte letzte Woche ja auch dieses Projekt in, wo ist das, Brasilien, was er in Chile vorgestellt, dann unterstützt ihr Tim und seine Frau in Peru und in der Ukraine macht ihr auch noch ihren Best. Wunderbar. Also hier dürft ihr auch, wenn ihr Geld überhaupt, gerne was hinspenden, weil dieses Ganze noch weitergeht. Ja, dann gab es für mich noch 2 Tage Erholung am Meer. Also die Männer in der Gemeinde, die diese WhatsApp-Gruppe haben, die haben ein paar mehr Bilder von mir schon gesehen. Das war auch schön, muss ich vorstellen, das Meer ist irgendwie gefühlt 30 Grad warm und wir konnten einen Swimmingpool in einem Hotel nutzen. Das war halt nicht salzig, aber auch so warm. Das war nochmal eine schöne Entspannung. Gut, das war so mein Rückblick. Aber ich möchte trotzdem, wie viel Zeit hab ich noch? Es ist ja erst 10:05. Ja. Könnt ihr noch zuhören? Bitte, Dirk. Jörg. Also wir haben ja jetzt keine Evangelisationsveranstaltung gemacht. Die letzten Male, als ich da war, haben wir auch Evangelisationsveranstaltungen gemacht. Die lädt man einfach ein. Und jetzt bei diesem Workshop war das auch ein Thema in einer Gruppe zum Thema Evangelisation. Wie rede ich mit Hinduisten? Wie komme ich mit denen in Kontakt? Und wie rede ich mit Buddhisten? Ganz, ganz interessant. Da haben die extra, und da werden das, was die da erarbeiten, kommt auch mit in dieses Curriculum. Ja. Ich war nicht in dieser Gruppe. Eine gute Frage, ja. Ja, genau. Genau. Das wäre mal ja etwas, was wir mal machen könnten. Wie reden wir heute mit den Menschen, die jetzt hier sind? Das wäre eigentlich unsere Lokaltheologie, über die wir uns mal Gedanken machen müssen. Ist ja in der Stadt noch etwas anders als auf dem Land. Ja. Bitte. Also es passiert, dass Leute unter Druck gesetzt werden. Aber es ist in Indien in Teilbereichen schlimmer als in Sri Lanka. Also gerade wenn Leute konvertieren, also den buddhistischen oder hinduistischen Glauben verlassen, dann gibt es schon Leute, die das mitkriegen und auch versuchen, Druck auszuüben. Also hier habe ich jetzt davon so nichts gehört. Ja. Nun ist es so, dass in Sri Lanka oder auch in Indien, oder man kann fast sagen, auf der südlichen Halbkugel ist es ja fast normal, dass jeder an eine Welt außer dieser Welt gibt, an eine geistliche Welt, die wir nicht sehen, glaubt. Ja, und die Götterwelt ist also die hinduistische Götter, da gibt es eine Vielzahl, die überall an den Ecken und Kanten stehen und oft haben sie die Augen zu und da habe ich auch mal, gut, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber dieses Bewusstsein einer unsichtbaren, übernatürlichen Welt, die ist tief verankert in deren Leben. Und manchmal erlebt man auch im Lobpreis da so Bewegungen von Leuten, wo ich dann Winold sagte, ja, warum machen die das jetzt so? Ja, sagt er, die sind natürlich auch geprägt letztlich von ihren Meditationsübungen oder Tranceübungen so. Ja, die sind bekehrt, glauben an Jesus, aber manche Arten sich zu bewegen oder dann zu sein, die sind dann noch so, ja. Wirkt manchmal etwas befremdlich, aber gut. Ja, wie sieht das denn bei uns aus eigentlich in unserer Welt? Also die Frage, wie gehen wir hier mit unseren Mitmenschen um, die sagen, es gibt nichts. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen von einem David Grossmann, ein Israeli, ein Jude, der ganz wichtiger, einflussreicher Mensch ist, aber der von Gott gar nichts hält. Und der hat so viele Reden geschrieben und hat sich sehr für den Frieden zwischen Juden und den Palästinensern eingesetzt in Israel. Ganz viele Aktionen gemacht und hat gesagt, wenn wir nur, wir die Menschen guten Willens, wir glauben, dass der Mensch gut ist. Und wenn wir doch zusammenkommen und das annehmen, dann müsste das doch klappen. Und hat richtig dafür gearbeitet. Und in diesem Heft sind halt auch dann zwei Reden von ihm nach dem 7. Oktober und da merkt man, wie in ihm irgendwas umkippt. So diese Erfahrung dieser tiefen Bosheit, dieses Überfalls, das hat ihn geschockt. Und er stand da vor betroffenen Angehörigen, die ihre Leute verloren haben. Und man merkte, dass er nach Worten ringt. Und wie geht es jetzt weiter? Und also wir Menschen haben ja viel Gutes in uns. Wir haben so viele Gaben, so viele Möglichkeiten, die Welt zu gestalten. Also auch das sieht man ja bei uns hier. Wenn du da langfährst in Sri Lanka, dann ist vieles, ja, also der Verkehr hat mich fasziniert, wo ich dann denke, es gibt weniger Schilder, es gibt weniger Ampeln, es gibt ein viel stärkeres Gefälle zwischen großen LKWs, großen Bussen, SUVs, dann kommen die Tuk-Tuks, dann kommen Motorräder und dann gibt's noch Fahrräder und noch behinderte Leute, die auch noch zu Fuß gehen da. Und trotzdem fließt der Verkehr und ich habe den Eindruck, der war da nicht langsamer als bei uns. Und die Leute, also können irgendwie miteinander umgehen, mit dieser Unterschiedlichkeit im Verkehr. Ich fand das ein schönes Bild für Gemeinde. Gibt ja dieses Wort von Paulus, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also diese Unterschiedlichkeit. Ja, und dann denkst du, die fahren da lang und jemand will links abbiegen, aber da kommt auch kilometerweit immer, aber die können links abbiegen, die fahren dann einfach langsam los und die anderen bremsen und ohne, dass es schlimm ist. Wir wissen so genau, was richtig ist und was falsch ist und wir ärgern uns so viel. Und da denke ich, also das ist auch etwas in der Kultur, was ich als richtig schön empfand. ja, da wird auch gehupt, aber oft ist es ein Hupen, pass auf, ich komme, da sind vielleicht nur zwei Spuren und es sind schon drei Autos nebeneinander, aber es ist auch noch ein Platz, dass man als Vierter daran vorbeifährt, wird gehupt und dann die anderen gehen ein bisschen zur Seite oder bremsen. Und das hat mich, das war ein schönes Bild, denke ich, wie man miteinander umgehen könnte, weil so unterschiedlich sind als Menschen auch. Hilfe, wie kam ich jetzt darauf? Ich war bei Israel, genau, und dem David Grossmann. Und der sagt, mir geht es gut, sagt er. Und ich brauche keinen Gott. Und wir könnten das mit dem, was wir sind, ohne Gott, könnten wir das machen. Und trotzdem merkt er, seine Möglichkeiten sind so begrenzt, weil auf einmal eine Macht da ist, mit der er nicht gerechnet hat. Und ich glaube, das ganz stark ist auch in unserer Bevölkerung hier so verankert. Uns geht es gut. Wir brauchen keinen Gott. Das ist auch das, was du gesagt hast. Wir haben vergessen, dass wir Gott vergessen haben. Und das hat ja auch Gründe, dass es so ist. Also in der DDR war es das eine, dass es verboten war. Aber auch in der deutschen Theologie, wenn wir mal 150 Jahre zurückdenken, kam es so auf, Gott ist tot. Was nicht bewiesen werden kann, es ist ja auch etwas Theologisches, das ist nicht da. Aber Gott sagt, ich bin da. Also dieses Wissen, was du sagst für dich, du wusstest, Steffen, dass Gott da ist. Das wusste ich auch. Und das ist ja ein Geschenk, wenn unsere Eltern das so vermitteln können. Auch wenn wir manchmal ganz andere Wege gehen und doch in unserem Herzen merken, der ist da. Und wenn man zurückblickt, dann weiß man, er war immer da, auch wenn wir dachten, dass er nicht da war. Für mich geht es jedenfalls so. Ich hatte jetzt diese Woche mit einer Frau bei der Tafel gesprochen, aus der Gemeinde in der Arche Alzertal, und sie hat einen ugandischen Pastor, Uma Mulinde, zitiert. Der ist vielleicht 40 Jahre alt und der hat sinngemäß gesagt, wir in Afrika, wir bewundern euch Europäer und Amerikaner, was ihr alles schafft, was ihr wisst, was ihr regeln könnt, was die ganze Thema Technik und Wissenschaft, ja? Und dann ist man in Afrika oder dort in Sri Lanka, denkt, ja, aber das Leben geht auch anders. Und viele Dinge, die für uns so wichtig sind, sind da gar nicht wichtig. Und die Menschen sind nicht unbedingt unglücklicher als der Durchschnittsmensch in Europa oder in Amerika. Ihr seid so hoch anerkannt und wir bewundern euch, aber ihr habt eins nicht verstanden, sagt er zu der Kultur im Mittleren Osten. Ihr habt die Dynamik der Kultur nicht verstanden. Und er erzählt von sich selbst, dass er dort in Uganda ein muslimischer Leiter und Prediger war. Und er sagt, von Anfang an habe ich gelernt, Israel zu hassen. In Uganda. Wir wissen, dass es im Iran so ist. Aber er sagt, es ist ein spiritueller Konflikt. Und wenn wir das außer Acht lassen, ein spiritueller Konflikt, der sich letztlich auf der Ebene der geistlichen Welt abspielt. Er sagt, Jesus, was hat Jesus gelehrt? Jesus hat Liebe gelehrt. Ja, wir sollen auch unsere Feinde sogar lieben. Und er hat eine Sure 51 oder was zitiert, wo es verboten ist, Christen und Juden zum Freund zu haben. Und er sagt, das, was er in seiner Ausbildung gelernt hat, war Hass. Durchgehend. Und dann hat er zu Jesus gefunden und es hat gedauert, bis er merkte, ja, Israel ist Gottes Volk. Unabhängig von dem, was da alles ist und passiert, aber Gott hat ja einen Plan. Und unser Herr Jesus als Mensch ist er Jude. Und Gott hat es so entschieden. Und das, was wir in unserer Umgebung vergessen haben, unsere Umgebung hier vergessen haben, dass es überhaupt eine geistliche Welt gibt, das interessiert keinen. Und wenn wir uns die normalen Medien angucken, dann ist so die Passion Jesu Christi auf RTL, wo auch das deutlich wurde, was das Evangelium ist, wo auch Leute erzählt haben, dass sie mit Jesus leben, in dem Sinne, wie wir das verstehen, das ist ja die absolute Ausnahme. Das gibt's ja kaum. In der ARD war, glaube ich, eine Sendung Inri. Da waren ein paar Bibelszenen zu Ostern gespielt. Dazwischen waren aber immer Kommentare, die das deutlich abgewertet haben. Es ist so, als wäre unserer Kultur und Gesellschaft auch dieses geistliche Verständnis aberzogen worden. Und das hat ja eine lange Geschichte. Und da ist die Frage gut, wie kommen wir mit Menschen wieder ins Gespräch? Ja. Gut, ich möchte euch noch ermutigen, zum Abschluss mit einer kleinen Geschichte. Darüber habe ich auch gepredigt dort. Und das hat auch was mit mir zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erzählt habe. Ich war als Kind ein ganz, ganz schüchternes Kind. Habe ich das mal erzählt? Keine Ahnung, wisst ihr nicht. Ich habe 6 Geschwister, ich war der Jüngste. Es kamen erst 3 Schwestern, ganz sortiert, und dann 4 Jungs. Und meine Schwestern dachten, jetzt müsste es nochmal ein Mädchen geben, aber ich war dann doch wieder ein Junge. Und die anderen waren alle größer und schlauer. Und ich hatte auch keine Lust, da zur Schule zu gehen und überhaupt. Das war, ich habe mich am liebsten, glaube ich, hinter meiner Mutter versteckt. Und dann bin ich, und wir waren eine ganz fromme, eng fromme Familie. Da wusste man auch, was man zu tun hatte. Und wenn man das nicht tat, dann gab es auch Druck. Also es gab keine wirklichen Schläge, aber dieser Druck, man kann auch ohne Schläge sehr einengend erziehen, kann man auch lieblos erziehen. Und mit 12 bin ich dann in die Gemeinde, Baptistengemeinde, war ich dann beim Religionsunterricht oder Konfirmationsunterricht und habe dort da alles Mögliche gelernt. Und der Pastor hat uns das nochmal erklärt, wie es mit dem Evangelium ist. Und da habe ich so Jesus in mein Herz aufgenommen. Habe ich gesagt, gut, ich gebe mein Leben Jesus. Das ganze Thema Glauben war für mich als Kind, das gehörte so dazu. Aber es war nichts emotional Beglückendes, fand ich jetzt so. Da wurde ganz viel auch über meinen Kopf hinweg geredet. Und dann lasse ich mich taufen und habe in der Taufe eine Berührung mit dem Heiligen Geist. So ganz zart, ganz vorsichtig. Und der Pastor, entweder hat er mich gut beobachtet und hat dann nachgedacht, was gebe ich ihm für ein Wort. Und ich glaube auch, dass er gebetet hat. Der hat folgendes Wort für mich gegeben. Und fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Ich habe das, ich habe so einen Ausweis gekriegt dann. Ich weiß gar nicht, ob ich es an dem Tag überhaupt begriffen habe. Das, was da drin steht, habe ich erst viel später überhaupt für mich annehmen und begreifen können. Dass Gott ein Gott ist, der dich sieht, der mich sah, der wusste, wie ich bin. Der wusste um meine Lebensangst oder meine Schüchternheit, meine Zurückgenommenheit gegen. Ich habe 3 größere Brüder gehabt, die haben sich nicht groß für mich interessiert. 3 Schwestern, die auch mir altersmäßig deutlich vorweg waren, und diese strenge Atmosphäre. Und Gott sagte, ich bin bei dir. Was für ein Wort. Und er sagte auch, schau doch nicht ängstlich. Mit anderen Worten, hab keine Angst. Und wenn Gott sagt, ich bin dein Gott, dann heißt es, da ist ein Gott, der für mich da ist. Nicht als strenger Gott, nicht als jemand, der was fordert, sondern der zu mir steht. Und dann sagt er, ich mache dich stark. Lass uns mal überlegen, wir haben über unsere Gesellschaft gesprochen und wir sind so eine kleine Minderheit, die überhaupt an diesen Gott glauben, in Deutschland. Das ist nicht mehr als in anderen Ländern oder in Sri Lanka. Nein, eher weniger, glaube ich. Menschen, die Gott kennen, die sagen können, ich habe einen Gott, der zu mir sagt, ich bin dein Gott. Und ich glaube, das ist auch ein Wort für die Gemeinde heute, dass wir sagen, Gott spricht zu uns, fürchte dich nicht. FECG Ratzeburg. Fürchte dich nicht. Gott ist mit uns. Blick, schau nicht ängstlich, was alles ist, was kommen könnte. Das gibt's ja auch Christen, was alles kommen kann. Nee. Er ist unser Gott. Und er sagt, außer mir gibt es keinen. Ich mache dich stark, ja, ich helfe dir. Wenn Gott jemand stark macht, dann ist er stark. Und ich merke auch, dass das, was ich jetzt noch erlebe, ich bin so dankbar, dass ich mit in meinem Alter so eine Reise noch machen kann. Das ist, ich genieße das. Ich bin dankbar. Das ist schön. Aber ich erlebe es auch als ein Geschenk Gottes. Er macht mich stark. Und ich glaube, egal in welcher Situation du heute bist, das ist gut. Oder wenn du krank bist, vielleicht schwach bist, zu wissen, ja, sei nicht ängstlich. Gott ist bei dir. Dein Gott ist bei dir. Und er ist auch ein Helfer in Zeiten der Not, in Zeiten der Krankheit und Schwachheit. Und das, was am Ende ist, erhält dich. Das ist, deutet auf das Ende hin. Gottes Rechte ist sieghaft. Niemand wird Jesus widerstehen. Niemand. Und wenn das noch so schwierig wird und sich verändert, auch für uns hier, dann denke ich auch an die Menschen dort. Was habe ich mit Menschen dort auch gebetet? Die wollen weg. Die wollen woanders arbeiten, weil es da keine Arbeit gibt. Wollen sie nach Europa? Denke ich. Was soll ich? Bete für sie, dass Gottes Wille in ihrem Leben passiert, dass er ihnen hilft. Ich kenne Geschichten von Leuten, die waren dann 5 Jahre in Europa, sind wieder abgeschoben worden und kommen da dann nicht mehr zurecht. All das, wenn wir nur beten, dass Gott Gnade schenkt für sie. Aber das, was er seinen Kindern sagt, ich halte dich mit meiner sieghaften Rechten. Und das dürfen wir auch wissen zu denken über die Gemeinde, dass Gott die Gemeinde hält. Und es lohnt sich, dabei zu bleiben, bei Christus zu bleiben. Mit all unseren Schwächen, mit all unseren Nöten, die wir haben, all unserer Unvollkommenheit, die auch da ist. So ist es gut, dass es die Gemeinde gibt. Ich bete einmal. Vater im Himmel, ich danke dir für die Zeit, die du mir dort in Sri Lanka geschenkt hast, für das geistliche Erleben. Und ich danke dir, dass du hier lebst, hier bist in uns, in dieser Gemeinde, in der Gemeinschaft, aber auch in jedem Einzelnen, der dir vertraut, der sich dich sein Leben aufgenommen hat. Herr, du bist ein wunderbarer Herr und Gott. Und wir beten dich an und danken dir, dass du mit uns zum Ziel kommst. Amen.